Kommen wir zum Schluss von dieser Predigtserie. Wunder werden wahr. Da hat schon gesagt, der Titel Glaube, Wunder und Widerstand. Ich möchte dich bitten, jetzt deine Augen zu schliessen. Alle zusammen machen wir die Augen zu und du kommst mit mir auf eine Reise. Wir gehen zusammen an den Rathausplatz hier in Thun. Auf dem Rathausplatz in der Mitte steht ein Brunnen. Vor dir ist das Rathaus, hinter dir der Fontischop. Wir sind zusammen da, um Jesus anzubeten, um ihn gross zu machen, um ihn zu ehren und um eine Predigt zu hören und im Glauben gestärkt zu werden. Jesus ist in unserer Mitte. Wir spüren seine Gegenwart. Um uns herum stehen Menschen, die Jesus nicht persönlich kennen. Sie bleiben aber stehen, weil sie etwas von dieser Atmosphäre wahrnehmen. Sie fühlen sich angezogen von dem, was da ist. Von dieser Gegenwart von Gott. Einige von diesen Menschen, die uns herumstehen, sind krank, sind in Not. Du gehst auf so eine Person zu, bettest mit ihr und durch deine Hand wird die Person geheilt. Andere um dich herum machen das Gleiche. Ja, Menschen werden berührt und Zeichen und Wunder geschehen. Es ist nicht das erste Mal, wo wir hier auf dem Rathausplatz zusammenkommen. Wir machen das regelmäßig und miteinander Gottesdienst feiern. Es hat sich umgesprochen in der Stadt, dass wenn wir da sind, Gott in gegenwärtig ist und Zeichen und Wunder geschehen, dass Menschen körperlich und seelisch berührt werden. Schon manchmal ist es vorgekommen, dass Menschen hergebracht worden sind auf Rollstuhl oder auf Bären. Menschen sind vom Spital Thun gebracht worden, aus der psychiatrischen Klinik aus Meiringen und aus Münsingen, andere aus umliegenden Dörfern. Teilweise sind Menschen bereits geheilt worden, wo du in die Nähe gekommen bist. Nur der Schatten ist über die Menschen gefallen und sie sind geheilt worden. Die Dichte von der Herrlichkeit Gottes war so gross gewesen, dass wenn ein Mensch, der mit Gott erfüllt war, in die Nähe gekommen ist, bereits wundersame Sachen geschehen sind. Die Gegenwart von Gott hat einen Respekt ausgelöst, eine Ehrfurcht. Menschen rundherum haben sich nicht getraut, in die Mitte von dem Platz zu uns zu kommen. Sie haben gewusst, hier ist nicht irgendein normales Treffen von irgendeinem Verein oder einer Gruppe. Sie haben gemerkt, wenn ich da wieder zugehöre, muss ich etwas ändern in meinem Leben. Nur Jesus kann mich in die Mitte führen. Eine grosse Ehrfurcht war da. Und doch hat es Scharen von Frauen und Männern gegeben, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Die sich entschieden haben, mit dem Jesus zu gehen und zu uns gekommen sind. Einige von denen haben wir gerade getauft, dort im Brunnen. Für mich tun, ist aus allen Nöten geplatzt. Das Reich Gottes ist gewachsen. Unsere Erwartungen waren riesig für das, was Gott tut. Wir alle waren begeistert vom Wirken von Jesus. Lasst uns in dieser Vorstellung bleiben. An dem Rathausplatz, wo Gott wirkt. Auf wundersame Art und Weise. Was macht die Vorstellung mit dir? Ich wünsche mir, dass sie eine Sehnsucht auslöst. Eine Sehnsucht nach mehr, nach genau diesen Momenten. Und im heutigen Bibeltext lesen wir von einem ganz ähnlichen Bild. Wir lesen zusammen aus Apostelgeschichte 5, Vers 12 bis 16. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engen Kontakt mit ihm zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und lehrte sie und legte sie dort auf Bahren und Matten, in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihm falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern geplagt zu den Aposteln und alle wurden geheilt. So war es damals zu der Geschichte der Apostel. Und ich glaube, wir dürfen erwarten, dass es bei uns auch wieder so weit kommt. Der Paulus, der Lukas schreibt da von Zeichen und Wundern und von Menschenscharen, die zu der Gemeinde zugekommen sind. Mir scheint, als sei das wie fast wie selbstverständlich. Er schreibt das so in zwei Sätzen. Wunder und Zeichen sind geschehen, Scharen von Frauen und Menschen sind dazugekommen. Mit anderen Worten, das Verkünden oder das Lehren, was die Apostel gemacht haben, und das Heilen ist Hand in Hand gegangen. Ja, was hat denn die Gemeinde ausgezeichnet, dass es so weit gekommen ist, dass das überhaupt möglich war? Was hat die Gemeinde, was anders war als heute? Ich glaube, eins, das sehen wir auch im Text, ist es in Einmütigkeit zusammengekommen. Was heisst das? Sind sie immer einer Meinung gewesen? Hat es keinen Raum gegeben für unterschiedliche Ansichten? Oder haben sie einfach zu dem, was die Apostel gesagt haben, genickt? Ja und Amen gesagt? So ein bisschen wie Kadavergehorsam? Ich glaube nicht, dass das Einmütigkeit war. Ich glaube nicht, dass die Bibel meint, wenn sie von Einmütigkeit redet. Mir hilft es, wenn ich ein bisschen das Gegenteil anschaue. Was ist denn Einmütigkeit nicht? Einmütigkeit ist nicht Eifersucht, ist nicht Neid, nicht Kritiksucht, nicht Rechthaberei. All das macht Einmütigkeit unmöglich. Das griechische Wort für Einmütigkeit besteht aus zwei Wörtern. Das eine heisst gleich. Und der zweite Teil heisst Wille oder Wunsch oder Gesinnung oder Leidenschaft. Könnte man also sagen, dass Einmütigkeit ein Zustand ist, wo die Menschen eine gleiche Gesinnung hatten, eine gleiche Leidenschaft hatten, ein gleiches Verlangen hatten. Einmütigkeit ist etwas, was die erste Gemeinde wirklich ausgezeichnet hat. Das Wort kommt 12 Mal vor im Neuen Testament, davon 11 Mal in der Apostelgeschichte, wo es um die erste Gemeinde geht. Also etwas wirklich Zentrales. Ich glaube, Einmütigkeit könnte man sich auch vorstellen wie so Orchester, wo von einem Dirigent dirigiert wird. Da spielt jeder ein anderes Instrument, jeder andere Töne, aber es passt zusammen. Es gibt eine Symphonie. Und auf die Gemeinde übertragen, würde ich sagen, ist es wie wenn der Geist Gottes oder sein Wort uns dirigiert, uns leitet und wir gemeinsam in eine Richtung gehen, um Gott zu verherrlichen, um ihn zu ehren. Wir haben ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Mission, ein gemeinsames Leitbild, auch als Pfimitun. Wir wollen, dass Menschen Leben am Vater finden. Wir wollen gemeinsam wachsen. Wir wollen ansteckend leben. Und wenn wir gemeinsam auf das Ziel hier gehen, glaube ich, fördert das auch unsere Einheit oder unsere Einmütigkeit. Lasst uns in dem vorangehen, dem wachsen. Und dort, wo noch Neid um ist, oder Eifersucht, oder sogar Kritiksucht, lasst uns das angehen und aufräumen. Lasst Vergebung geschehen. Ich glaube, Einmütigkeit ist ein zentraler Punkt, ist entscheidend, damit so Wunder und Zeichen geschehen können, damit wir ansteckend sind. Das prägt die Atmosphäre. Ein weiterer Punkt, den wir hier in den Texte lesen oder in den Versen lesen, ist der Glaube an Jesus. Die Menschen haben an Jesus geglaubt. Sie haben ihn geliebt. Sie haben ihr Leben ihm hergegeben. Sie haben gewusst, dass das Fundament ist, dass das Wichtigste ist. Und viele von uns kennen das. Wir dürfen Jesus kennen als unseren persönlichen Erlöser, als unseren Retter. Wie gut ist das? Lassen wir uns im Glauben wachsen. Und im Glauben wachsen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten dazu, wie das kann machen, aktiv. Ich glaube, der Glaube wächst einfach, wenn wir da sitzen. Sonst braucht etwas von uns dazu. Obwohl der Glaube ein Geschenk ist, aber der wachsen, wenn wir etwas machen. Und eine Stelle, die sich hier auch ähnlich ist wie hier, wo das bezieht, wo am Text steht, lesen wir Römer 10, Vers 17. Dort heisst es, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Darum predigen wir am Sonntag am Morgen. Nicht erst lange, damit du etwas mehr weißt, oder etwas besser kannst wissen, oder der Horizont erweitert wird, oder kannst beurteilen, ob jetzt der Speech da vorne gut ist oder nicht. Nein, es geht darum, dass unser Glaube soll gestärkt werden. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, dann wird unser Glaube gestärkt. Das wird einfach nur am Sonntag sein. Das soll nur am Sonntag sein. Auch am Sonntag, aber nicht nur. Aber in deiner persönlichen Zeit mit Gott. Lass dich inspirieren von dem Wort Gottes. Es stärkt deinen Glauben. Es stärkt dein Leben als Christ. Du darfst vorwärts kommen und darfst wachsen. Setz dich mit dem Wort Gottes auseinander. Der Paulus schreibt dem Timotheus, alle Schrift ist vom Heiligen Geist eingegeben. Und darum ist sie so enorm nützlich. Es nützt uns. Was erwartet uns der Heilige Geist? Zu dir redet. Sagt das in der Predigt. Sagt das in einer persönlichen Zeit mit Gott. Weiter glaube ich, dass etwas, was unseren Glauben enorm stärkt, sind persönliche Berichte. Lebensberichte von Menschen, die etwas erleben mit Gott. Das stärkt das. Mich persönlich ermutigt das extrem. Wenn ich von Leuten aus eurer Mitte höre, was sie erleben mit Gott, wie er sie schützt, wie er sie bewahrt, wie er Wunder tut in ihrer Umgebung. So etwas Grossartiges. Die Woche hat mir jemand erzählt, dass er bewahrt worden ist von einem Sturz. Er ist gestürzt und das Einzige, was kaputt gegangen ist, sind seine Brille. Gott hat bewahrt. Wie gut ist das? Lasst uns das einander erzählen. Manchmal denken wir klein über das, was passiert. Ja, das ist jetzt nicht so. Aber erzählen wir es einander. Auch die kleinen Sachen. Ja, im Text lesen wir davon, dass bereits der Schatten Menschen geheilt hat. Ein paar Kapitel später, in Kapitel 19, lesen wir, dass Schweißtücher oder das Gewand von Paulus Menschen geheilt hat. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Apostelgeschichte 19, Vers 12. Das war eine wahnsinnige Erwartung da, dass Gott wirkt. Du, wenn sie das gemacht. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abwischt. Oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte, und legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Das ist passiert. Die Leute hatten eine grosse Erwartung. Was Gott tun kann. Und Gott macht heute noch so Sachen. Heute noch dürfen wir erwarten, dass er Wunder tut. Und gerade diese Woche haben wir von jemandem gehört, aus der Pfimi Bern, der so etwas erlebt hat. Und da möchten wir jetzt kurz reinhören. Jetzt müsste es eigentlich kommen. Schön wär's.
Was zunächst wie ein Witz klingt, ist tatsächlich so geschehen. Im letzten Frühjahr hatte ich so große Schmerzen, dass ich mich in ärztliche Behandlung begab. Und ziemlich starke Medikamente erhielt, bis hin zu Opiaten. Und man kann so sagen, nichts hat genützt. Ich blieb im Bett und das war dann mein liebster Platz. Jeder Schritt aus dem Bett hinaus hat sich wie ein Spießrutenlauf angefühlt und wie 1000 Messerstiche in meinen Rücken. So kam es, dass einmal an einem Sonntag ich dann auch zu Hause blieb, mein Mann allein in den Gottesdienst ging. Und gefragt wurde natürlich, wo ich sei. Und die Ältesten und Leiter, die haben dann kurzerhand beschlossen, für mich zu beten. Und da ich physisch nicht vor Ort war, haben sie dann ein Taschentuch genommen, haben es mit Öl getränkt und darüber gebetet und es meinem Mann mit nach Hause gegeben. Dieser hat dann zu Hause mir dieses Taschentuch auf die betreffende Stelle am Rücken aufgelegt und für mich gebetet. Und zunächst ist mal überhaupt nichts geschehen, aber wie die Berner so sagen, es hat mir der Gring nicht zugelassen. Ich habe dieses Taschentuch dann genommen, mir auf den Rücken, hätte fast gesagt, geklebt und es dort eine Woche lang mit mir herumgeschleppt. Ende dieser Woche hatte ich keine Schmerzen mehr, sogar meine alten Bandscheibenschmerzen sind weg, wie weggeblasen und ich danke Gott, hat er mich geheilt auf vielleicht ein bisschen schräge oder ungewöhnliche Art und Weise, aber Gott ist ja nicht so unmöglich, wie wir wissen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich da wieder ein normales Leben führen darf, ohne Schmerzen.
Noch heute tut Gott Wunder. Lasst uns das erwarten. Und das war auch etwas, was die Gemeinde ausgezeichnet hat. Grosse Erwartungen, hohe Erwartungen an das, was Gott tut. Wie gross sind deine Erwartungen? Mit was für Erwartungen bist du im Alltag? Mit was für Erwartungen kommst du hier in den Gottesdienst? Mich persönlich fordert das schon ein bisschen raus. Wie oft ertappe ich mich, dass ich in Gottesdienst komme mit der Erwartung, dass wir zusammen Gott arbeitet, dass er vielleicht durch die Predigt oder durch ein prophetisches Wort mit mir redet und dann ist gut. Erwarten wir, wenn wir hierher kommen, erwarten wir, wenn wir unterwegs sind im Alltag, dass Menschen um uns herum geheilt werden, der Jesus erlebt, vielleicht sogar nur vom Schatten von uns. Ich wünsche mir, dass unsere Erwartung zunehmen darf. Dass es mehr werden darf. Vielleicht hast du ja gefragt bei dieser Geschichte, ja, an Schatten glauben, dass auf dem Schatten jemand geheilt ist, ist nicht eher Aberglauben? Ich möchte hier eine Geschichte anfügen von dieser blutflüssigen Frau, die glaubt hat, dass wenn sie den Saum vom Gewand von Jesus berührt, geheilt wird. Was sagt denn Jesus zu dem Glauben dort? Er sagt dort, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Gott hat dir nicht vorgeworfen, wie abergläubisch zu sein, irgendeinen Saum von einem Gewand zu glauben, sondern er hat dir den Glauben geehrt. Wenn die Dichte von Gott, die Herrlichkeit von Gott so gross ist, dass sogar Schatten heilen kann. Wow! Wow, wie genial ist das? Und ich glaube, die Menschen haben dann nicht gedacht, dass irgendein Gegenstand oder sogar ein Schatten heilt. Es war ihnen wohlbewusst, dass es die Gegenwart von Gott ist und die Kraft von Gott, die heilt. Logisch, nichts anderes. Aber sie waren mit einer hohen Erwartung dort. Sie haben Menschen gebracht, von überall her, weil sie erwartet haben, dass Gott eingreift. Lasst uns die Gemeinde als Vorbild nehmen. Und dann etwas weiteres, was sie ausgezeichnet hat, vor allem die Apostel, ist Kühnheit und Mut gewesen. Wir kommen zum nächsten Teil von dieser Geschichte. Ich möchte weiterlesen. Es ist ein recht langer Abschnitt, aber es lohnt sich, das zu lesen. Ab Vers 17. Diese Geschehnisse wecken den Neid des hohen Priesters und seiner ganzen Gefolgschaft, der Partei der Sadduzäer, und sie beschlossen, nicht länger untätig anzusehen. Sie ließen die Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, befahl er ihnen, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Die Apostel befolgten die Anweisung des Engels. Gleich bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen, die Menschen dort zu legen. Währenddessen kamen der hohe Priester und seine Gefolgsleute zusammen und beriefen die ganze Ältestenschaft des israelischen Volkes zu seiner Sitzung des Hohen Rates ein. Einige Männer von der Tempelwache erhielten den Auftrag, die Apostel aus dem Gefängnis zu holen. Doch als sie ins Gefängnis kamen, mussten sie feststellen, dass die Apostel nicht dort waren. Sie kehrten zurück, um dem Rat Meldung zu erstatten. Wir fanden alles so, wie es den Vorschriften entspricht, berichteten sie. Die Türen des Gefängnisses waren verschlossen und vor den Türen standen die Wachen. Aber als wir aufschlossen und hineingingen, war niemand da. Der Kommandant der Tempelwache und die führenden Priester waren sprachlos, als sie das hörten. Sie konnten sich nicht erklären, was mit den Aposteln geschehen war. Doch dann kam jemand und meldete ihnen, stellt euch vor, die Männer, die ihr ins Gefängnis habt bringen lassen, stehen im Tempel und legen das Volk. Sofort machte sich der Kommandant mit seinen Leuten auf den Weg, um die Aposteln zu holen. Sie hüteten sich allerdings davor, Gewalt anzuwenden, denn sie hatten Angst, die Menge könnte sie steinigen. Die Apostel wurden in den Sitzungssaal geführt, wo sie der hohe Priester vor versammeltem Rat zur Rede stellte. Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu legen? Sagte er. Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Petrus und die anderen Apostel erwiderten, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt. Den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz zu seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles. Wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn und sie hätten die Apostel am liebsten auf der Stelle getötet. Krass. Krass. Aber eigentlich klar, dort, wo die Botschaft von Jesus ist, dort, wo die Gegenwart von Jesus ist, gibt es nur zwei Extreme. Entweder man entscheidet sich für den Jesus oder es gibt Widerstand. Oder man lehnt sich auf. Und genau so war es hier auch. Der hohe Priester, wahrscheinlich der Kaiphas, ist zornig geworden, zusammen mit seinen sadduzäischen Freunden, über das, was da geschieht. Über den Einfluss, den die Apostel hatten. Sie sind eifersüchtig geworden, sie hatten Angst gehabt, dass ihre Rolle als religiöse Führer könnte bröckeln, die in Gefahr kommt. Und natürlich haben sie es gehasst, dass sie von der Auferstehung geredet haben. Dass der Jesus wieder leben soll, den sie ja umgebracht haben. Und darum haben sie mit Gewalt die Apostel ins Gefängnis gebracht. Das ist jetzt das erste Mal, wo die Apostel ins Gefängnis kommen. In Kapitel 4 lesen wir bereits davon. Dort war es fangst Petrus und Johannes, die im Gefängnis sind. Hier bereits alle Apostel. Und bevor man sie losgelassen hat, kommen ein paar Verse weiter hin, lesen wir davon, dass sie noch geschlagen worden sind. Die Verfolgung oder der Widerstand hat zugenommen. Zwei Kapitel weiter hin, Kapitel 7, lesen wir bereits von der Steinigung von Stephanus. Es hat Widerstand gegeben, wo die Apostel Jesus verkündet haben. Widerstand ist etwas Normales, wenn du für Jesus herstehst. Auf jeden Fall sind jetzt die Apostel da im Gefängnis. Leider schreibt der Lukas nichts davon, was sie dort gemacht haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie einander von diesen Zeichen und Wunder erzählt haben, die passiert sind. Sie haben einander ermutigt, wie Gott wirkt. Von Paulus und von Silas wissen wir, dass sie im Gefängnis gesungen haben. Vielleicht haben sie das auch gemacht. Kann man es gut vorstellen. Auf jeden Fall sagt der Lukas einfach dann in einem Satz, da kam ein Engel, öffnete die Tür und führte die Apostel hinaus. Stellen wir das mal vor. Die Türen sind verschlossen, es hat Wachen da und da kommt ein Engel und führt eine Gruppe von Menschen einfach zum Gefängnis aus und keiner merkt es. Übernatürlich, das Einzige, was da ins Sinn kommt. Das muss übernatürlich abgelaufen sein. Engel? Gibt es Engel heute noch? Glaubst du an Engel? Sagt der Geist, du solltest. Psalm 91,11 heißt, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf all deinen Wegen. Und im Neuen Testament wird es übrigens bestätigt, der Hebräerbriefschreiber sieht im ersten Kapitel, habe ich aufgeschrieben hier, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Du und ich dürfen erwarten, dass Engel uns helfen. Vielleicht kommt dir irgendeine Begebenheit im Sinn, die im Leben, wo du denkst, oh, ist das verrückt. Was ist da passiert? Vielleicht magst du dich ganz bewusst daran erinnern, dass du eine Engelserscheinung gehabt hast. Das wäre jetzt toll, wir könnten hier im Gottesdienst erzählen, was wir erlebt haben mit Engeln. Uns fehlt Zeit, aber nach dem Gottesdienst ermutige dich, erzähl doch irgendjemandem von solchen Engelsgeschichten. Getrauen wir uns. Manchmal stehen es schon komisch, wenn so Sachen passieren. Ich denke, oh, das ist ganz verrückt. Aber Engel gibt es tatsächlich immer noch. Lasst uns miteinander ermutigen, auch bei solchen Geschichten. Bei uns vor einigen Jahren, als die Buben in der Schule waren, mag ich mich erinnern, hat der eine, der in die Schule musste, Develin hat ihn verabschiedet. Er geht zur Tür aus, kehrt sich um und sagt, Mami, siehst du den Engel auch? Dann ist er in die Schule. Da dachte ich, ah, speziell, wir haben nie über solche Sachen geredet. Aber er hat Engel gesehen. Mich hat es berührt. Engel gibt es heute noch. Und jetzt werden die Apostel und die Engel auf wunderbare Art und Weise aus dem Gefängnis ausgeführt. Und dann, was sagt der Engel, gibt einen Auftrag, geht in den Tempel und verkündet das Evangelium. Verkündet die frohe Botschaft von dem Jesus. Wir hätten vielleicht eher gedacht, dass der Engel sagt, hey, Jungs, jetzt passt ein bisschen auf. Ein bisschen gedeckt, getarnt unterwegs sind, vielleicht im Untergrund. Aber nein, der Engel befiehlt ihnen, in aller Öffentlichkeit von dem Jesus zu erzählen. Und ich bin überzeugt, dass die Apostel damit gerechnet haben, dass wieder Widerstand kommt. Sie haben sie schon gekannt. Und trotzdem haben sie es gemacht. Trotzdem haben sie es gemacht. Und ich glaube, das dürfen Aufforderungen oder auch Appelle an uns sein. Trotz Widerstand, trotz vielleicht unangenehmen Situationen, herzustehen und den Jesus zu verkündigen. Weil heute noch möchte Jesus genau das. Er möchte Menschen retten. Sein oberstes Ziel ist, dass Menschen Leben an dem Vaterherz finden. Und dazu braucht er dich und mich. Einmal im Weg werden wir herausgefordert, die Botschaft von dem liebenden Vater in unsere Nachbarschaft, in unseren Arbeitsplatz, in unser Umfeld zu bringen. Lasst uns aktiver Gesandte sein. Das ist unser Anliegen als Gemeinde. In dem wollen wir wachsen, aktiv unterwegs sein und die Liebe von Jesus rauszubringen und erwarten, dass Zeichen und Wunder geschehen. Dass Menschen geheilt werden um uns herum. Jesus ist heute noch der gleiche. Und dann haben die hohen Priester gecheckt, dass das Gefängnis leer ist. Sie waren sprachlos. Ja, wen wundert es? Ist ja klar. Und dann kommen die Apostel von dem Hohen Rat. Das heisst, sie explizit ohne Gewalt. Wahrscheinlich sind sie einfach mitgegangen. Die hätten wahrscheinlich nicht geblieben, aber sie sind mitgegangen. Und dann kommt der oft zitierte Vers, wo der Petrus sagt, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Damit ist eigentlich alles klar, alles begründet. Gott muss mehr gefolgen als den Menschen, logisch. Leider wird der Spruch auch oft als Ausrede gebraucht, um die eigenen Wünsche zu verstecken hinter dem, was Gott ja mehr gehorchen als den Menschen. Es geht da nicht darum, explizit und extra dem, was die Menschen wollen oder mit der Regierung wollen, zu widersprechen, sondern es geht darum, dass der Jesus verkündigt wird und dass das unser oberster Auftrag ist. Das sollen wir machen. Der Petrus bringt dann auch das Evangelium. Unerschrocken. Er weiß, das sind die Leute, die uns verurteilen können, die uns ins Gefängnis bringen können. Aber nein, er scheut den Widerstand nicht. Er bringt das Evangelium, verkündet von dem Jesus. Und nicht etwa, um die hohen Priester anzuklagen. Auch wenn er ihnen die Schuld aufdeckt und sagt, ja, ihr seid die, die Jesus umgebracht hat. Er sagt, das Ziel ist eure Rettung. Das Ziel ist, Jesus kommt, um zu versöhnen. Ganz Israel, auch euch. Heute ist uns nicht verboten, über Jesus zu reden. Aber wie oft sind wir gehemmt, etwas zu erzählen? Oder haben wir Angst vor Ablehnung? Und darum glaube ich, heute heisst vielleicht eher, folgen wir Gott mehr als unserer Menschenfurcht? Oder als unserer Angst vor Ablehnung? Ich möchte zu dem herausfordern, Gott mehr zu folgen, mehr Ehrfurcht zu haben von ihm, als von der Menschenfurcht, die uns jemand mal hindert, weil es Widerstand geben kann, wenn wir das Wort Gottes bringen. Der Petrus ist mir ein grosses Vorbild. Er hat einfach Jesus gross gemacht, überall, wo er war, ungeachtet der Dinge, ungeachtet der Umstände. So gut. Und ich ermutige uns, hier auch weiterzugehen. Ich schließe. Heute Morgen sind wir ermutigt worden, dass durch unsere Hände Zeichen und Wunder geschehen. Und es soll noch mehr geschehen. Und gleichzeitig sind wir herausgefordert worden durch den Befehl von diesen Engeln. Tretet vor das Volk und verkündet die Botschaft vom Leben. Lasst uns das tun. Lasst uns das tun, bis es so weit kommt, wie da in der Apostelgeschichte, wo es heisst, ganz tun ist in Zwischenzeit von eurer Lehre erfüllt. Wunder werden wahr. Amen.